Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Heute sprechen wir über aktuelle Probleme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu Gast ist die Expertin Nicole Schwarz. Sie engagiert sich seit 14 Jahren im SOS Kinderdorf Berlin für Jugendliche. Eingestiegen ist sie über Projekte in der Jugendberufshilfe. Seit über 5 Jahren gehört sie fest zum Team des Jugendberatungshauses SOS Mitte. Als gelernte Sozialwissenschaftlerin hat sie einen tiefen Einblick in seelische Vorgänge von Jugendlichen. Nicole Schwarz erzählt uns gleich von ihren täglichen Erfahrungen und von ihrem Kampf gegen Benachteiligung und Stigmatisierung. Ja, hallo Nicole, ich darf dich nochmal ganz herzlich begrüßen hier bei uns in unserem Podcast. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist auch, mit welchen Sorgen und Nöten kommen Jugendliche und junge Erwachsene in das Jugendberatungshaus? Man sollte doch eigentlich meinen, das Elternhaus ist so ein Ort, wo sich Jugendliche hinwenden können, wo sie verstanden werden, wo sie sich entwickeln können. Aber das ist ja wohl eine kleine Illusion, wenn ich mir anschaue, dass wir fast 30% Kinderarmut in Berlin haben. Es war für mich eine ungeheure Zahl, eine ungeheure Vorstellung, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, viele Menschen, die in dieser Stadt leben, eben auch nicht. Also es sind 160.000 Kinder und Jugendliche, denen es einfach richtig dreckig geht. Und die Frage ist, liebe Nicole, warum müssen denn Jugendliche überhaupt zu dir kommen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir bei uns, bei den meisten Jugendlichen eben nicht wahrnehmen, dass das Elternhaus der Ort ist, wo sie sich frei entfalten können, wo sie Unterstützung finden, wo sie sich wohlfühlen. Teilweise ist es einfach ganz anders. Also ich habe viele, gerade junge Geflüchtete, die quasi die Elternrolle oder die Rolle der Eltern übernehmen müssen. Das hat oftmals was damit zu tun, dass natürlich die jungen Menschen die deutsche Sprache viel schneller erlernen und die Eltern eben sich nicht so schnell auch umorientieren, nicht so schnell in der neuen Gesellschaft, in der neuen Kultur zurechtfinden und das auch sehr angstbehaftet ist für die Eltern. Und dann werden die Kinder, die Jugendlichen dann oftmals zu sämtlichen Außenterminen geschickt. Dann müssen die Jugendlichen die Gespräche mit dem Jobcenter abwickeln. Dann müssen die Jugendlichen die Kindergeldanträge ausfüllen. Die Jugendlichen müssen sich um ihre jüngeren Geschwister und dann infolgedessen dann die Kommunikation mit der Schule der jüngeren Geschwister kümmern. Also das ist manchmal wirklich so ein großer Sack, den die Jugendlichen stemmen müssen. Und nebenbei sollen sie natürlich auch noch gucken, dass sie sich irgendwie selbst entwickeln, selbst verwirklichen. Und an diesem Punkt kommen dann ganz oft Jugendliche zu uns und sagen, boah, ich kriege das alles gerade gar nicht mehr gebacken, ich brauche Unterstützung. Aber was kann ich denn machen, um irgendwie auch selbst noch voranzukommen? Das ist so ein, glaube ich, großer Themenkomplex, den wir haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so klassische dysfunktionale Familiensysteme, wo wirklich Unterdrückung der Eltern den Kindern gegenüber, Erniedrigung, wo solche Dinge passieren. Ich habe in diesem Herbst eine junge Frau kennengelernt, wo ich tatsächlich mit dem Kollegen von der Jugendberufshilfe im Gespräch zusammen mit ihr am Tisch den Tränen nah war. Das war ein junges Mädchen, mittlerweile 19 Jahre. Die hat so ein bisschen ihre Leidensgeschichte erzählt. Sie ist als sie 12 war, ist ihr Vater verstorben. Und sie sagte, bis dahin ging es irgendwie noch zu Hause. Also sie ist oftmals zu Hause eingesperrt worden von der Mutter, durfte ihr Zimmer nicht verlassen, da ist zugeschlossen worden. Wenn sie dann irgendwie unterwegs war oder in der Schule, dann hat sie gemerkt, als sie zurückkam, die Mutter hat ihre Sachen durchwühlt, hat in ihrem Zimmer, sie weiß gar nicht, was sie da vermutet hat, Aber jedenfalls diese ganze Privatsphäre, alles wurde nicht irgendwie geschätzt oder nicht, ja, von der Mutter nicht anerkannt. Viele wirklich bis hin zu körperlicher Gewalt und auch seelische Erniedrigung. Und es war dann, sie sagte dann, als mein Vater gestorben ist und dann ein neuer Mann ins Spiel kam, und da war ich dann noch mehr abgemeldet, und es wurde dann aber noch mehr auf mich sozusagen in Anführungsstrichen eingeprügelt, ja, seelisch, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und man muss dazu sagen, junge Frau polnischer Herkunft, aber nie in Polen gelebt bis dahin, wirklich nur der Vater aus Polen, dass sie gesagt hat mit 12, es geht überhaupt nicht mehr, ich möchte zu meiner Großmutter nach Polen, ohne ein Wort Polnisch sprechen zu können, hat sie gesagt, also wirklich, sie gesagt, nee, ich muss das hier alles hinter mir lassen, ich gehe in ein anderes Land in eine Sprache, wo ich überhaupt keine Idee habe, wie ich da klarkomme, und ist dann nach Polen zu ihrer Großmutter gezogen, hat dort tatsächlich ein Abitur gemacht und kam dann 6 Jahre später zurück nach Deutschland und saß bei uns und sagte, sie will jetzt versuchen, sich hier zu verwirklichen und hier eine Ausbildung aufzunehmen. Und das hat uns echt sehr beeindruckt. Ja.
Ist das jetzt oft so im Jugendberatungshaus, dass du den Tränen nahe bist, oder kommt das manchmal vor?
Das war schon eine sehr besondere Situation. Also sie hat das auch, ich glaube, das kann ich gar nicht ganz so emotional wiedergeben, wie das in der Situation war. Ne? Also weil man auch wirklich gemerkt hat, wie sehr das alles noch belastet. Ne? Gerade weil sie nun jetzt in Berlin wieder auf ihre Mutter getroffen ist und einfach alles genauso war wie früher. Aber sie einfach wirklich diesen großen Wunsch hatte, eigentlich in ihre Heimat zurückzukehren. Ne? Deutschland ist ihre Heimat gewesen. Sie ist da aufgewachsen, bis sie 12 war. Und natürlich fühlt sie sich auch in diesem Sprachraum viel wohler. Also das war schon eine sehr emotionale Situation.
Aber du brauchst auch Abstand, emotionalen Abstand, um deine Arbeit machen zu können, oder?
Ja, das ist schon auch wichtig, genau. Ich denke, das lernt man schon auch im Rahmen dieser Arbeit, ne? Wie wichtig dieser emotionale Abstand ist. Da wächst man auch schon, also habe ich bei mir kennengelernt, dass man da sehr wächst an sich in der Zeit. Also wenn ich so an die ersten Jahre denke, die ich in der Jugendberufshilfe tätig war, da hat man schon noch wirklich sehr, sehr viel mit nach Hause genommen. Und es haben einen Dinge abends doch umgetrieben, was ich jetzt ganz gut schaffe, wirklich zu sagen, okay, am Montag geht's wieder los.
Wie schaffst du das? Ist das einfach die Zeit oder sind das Fortbildungen? Sag jetzt, frage ich mal, wie kriegt man das hin?
Ich denke, es ist schon auch ein Stück weit die Zeit, ne? Also, und natürlich so auch diese Reifung, ne? Man, vielleicht schon auch ein Stück weit Fortbildung, das kann auch sein, dass das auch damit reinspielt. Aber ich glaube, es ist schon auch die Zeit und es ist auch das Bewusstsein dafür, dass es nicht weiterhilft und auch nicht weiterführt, wenn man das jetzt mit nach Hause nimmt. Man braucht irgendwie diesen Abstand, um dann auch wieder ganz klar und fokussiert ranzugehen, ne? Und vielleicht auch nicht, und es ist auch wichtig, da nicht zu emotional dabei zu sein, weil man dann auch wieder auf der anderen Seite vielleicht es nicht schafft, ja, so viel zu erreichen, wenn man da doch zu nah dran ist, ne? Ich denke schon, dass man einen gewissen Abstand dann auch braucht.
Ja, du machst das 14 Jahre schon. Hat dich das persönlich verändert, würdest du sagen? Bist du eine andere als vor 14 Jahren? Hast du ungefähr dein Studium zu Ende gehabt in der Zeit oder wie war das?
Ich bin fast mein ganzes Berufsleben schon bei SOS, interessanterweise. Ich habe ein Dreivierteljahr, direkt nach dem Studium habe ich ein Dreivierteljahr bei einem anderen Träger gearbeitet, auch so in der Berufshilfe für Jugendliche, und dann quasi gleich zu SOS übergewechselt, ja.
Und das hat dich verändert. Du bist jetzt, das war ja meine Frage, ob dieser Beruf, dieser Beratungsberuf mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen zu arbeiten, ihnen zu helfen im Übergang von Schule in Beruf, mit den Familienproblemen, die du eben schon angeschnitten hattest. Meine Frage war ja, ob das dich so als Persönlichkeit auch verändert hat oder warst du vorher schon so sozial engagiert und hast dich so in jüngere Menschen hineinverdenken können?
Na gut, damals war ich halt auch noch jünger, deswegen konnte ich mich besser in jüngere Menschen hineinversetzen. Also konnte ich mich tatsächlich auch damals, denke ich, schon gut in jüngere Menschen hineinversetzen. Genau, ich bin ja eingestiegen, da hatte ich teilweise Klienten, die waren irgendwie nur 2 Jahre jünger als ich. Also das war schon auch teilweise eine interessante Konstellation. Aber trotzdem hat man natürlich wahrgenommen, dass man an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben steht, auch wenn da irgendwie kein großer Altersabstand nach außen hin ist. Aber nein, es hat mich definitiv verändert, würde ich schon sagen, da ich mit diesem ganzen Thema, ne, Jugendliche in prekären sozialen Situationen und Jugendliche in Armut, mit diesem ganzen Thema bin ich vorher eigentlich tatsächlich nicht in Kontakt gewesen. Ich bin in einer sozialen, gut abgefederten Käseglocke aufgewachsen. ich dachte immer, alle hätten die gleichen Chancen wie ich, aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, durch die Arbeit, nee, es ist ganz, das Gegenteil ist der Fall. Ganz viele haben eben nicht die gleichen Chancen wie ich.
Wenn ich dich so reden höre und wenn ich dich so vor mir sehe, dann ist das so wie ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Selbstschutz, kann ich mir vorstellen. Und sicherlich auch in den Beratungszeiten, die du machst, auch ein bisschen Humor. Oder geht das ohne Humor?
Ich persönlich finde, Humor ist ganz wichtig, ne? Wirklich auch in den Gesprächen mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen. Ich finde, es verbindet, es ist ein verbindendes Element, wenn man merkt, dass man doch miteinander lachen kann, ne? Dann ist man sich nahe und vertraut auch gleich, glaube ich, ganz anders. Also, das sind so die schönsten Beratungssituationen, wo ich merke, okay, es ist einfach wirklich ein Miteinander, ne? Das ist nicht nur, ich sitze da und habe hier diesen oder jenen Deutschkurs für den Klienten rausgesucht oder ich habe den für den Klienten einen Termin bei der sozialen Wohnhilfe vereinbart, sondern wenn wir einfach wirklich lebendig miteinander im Austausch sind und man doch oder sagen kann, wir sind auf gleicher Augenhöhe, ne? Und das ist mir schon auch ganz wichtig. Also ich bin nicht diejenige, die da monologisiert und den Klienten irgendwie an die Wand reden möchte mit meinen 1000 Informationen, die ich da habe, sondern ich möchte, dass wir miteinander sprechen. Genau, und dass wir gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, ja, und uns miteinander auch wohlfühlen und da kein Hierarchiegefälle irgendwie so aufkommt, ja.
Ja, ich weiß auch aus der Jugendhilfe und Jugendberatung, dass es wirklich nicht so einfach ist, ne? Also die Königsdisziplin ist ja eine große Gesprächsrunde unter Jugendlichen, aber auch wenn sie einzeln vor dir sitzen, sie sozusagen zu knacken. Du hast jetzt eben gesagt, das eine ist so mit Lachen und mit Humor und das andere ist ja vielleicht auch eine gewisse Routine, aber ich stelle mir vor, das darf ja auch nicht eine Routine sein, wenn die zu dir kommen, die müssen ja irgendwie, du musst sie ja abholen, das würde mich mal interessieren. Ist das automatisch passiert im Laufe deiner jetzt schon vielen Berufsjahre oder wie kriegst du das hin? Und kriegst du das immer hin, auch dass du die Jugendlichen, ich sag mal in Anführungsstrichen, knackst?
Ich glaube nicht, dass ich es immer hinkriege. Das wäre vermessen zu sagen, ich würde es immer hinkriegen. Es gibt schon auch Situationen, wo man merkt, irgendwie hat man sich gerade nicht so aufeinander eingeschwungen. Und dann nach dem Gespräch überlegt, Mensch, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Warum hast du denn jetzt das Gefühl, dieser oder jene junge Mensch wird vielleicht nicht wiederkommen? Also das gibt es schon auch, ne? Das sind jetzt nicht nur alles Erfolgsgeschichten. Da kommt ein junger Mensch, hat ein Problem. Ich sage, ja, können wir lösen. Wir treffen uns dreimal und super, ne? Also es gibt schon auch so Situationen, wo man merkt, okay, man kommt nicht so aneinander ran und wo man auch das Gefühl hat, und wo man dann, ja, und dann kommt derjenige nicht wieder und dann ist das so. Das ist ja schon auch einer der großen Vorteile bei uns im Jugendberatungshaus, dass wir einfach einerseits keinen Druck ausüben müssen auf die Jugendlichen. Also es ist eine ganz freie, offene Beratungsgeschichte. Wer kommt, darf kommen. Und zu jedem Zeitpunkt kann der Jugendliche sagen, okay, das irgendwie passt nicht oder ich habe andere Lebenspläne oder ich habe vielleicht auch irgendwo eine andere Beratungsstelle gefunden, wo ich mich wohler fühle. Auch das kann natürlich mal vorkommen, ne?
Wie sieht denn das aus? Also das Wort Augenhöhe interessiert mich. Das ist so ein Schlüsselbegriff, glaube ich, für mich so und vielleicht auch für dich. Sitzt ihr da, so wie wir jetzt hier in unserem Podcast-Studio nahe des Hauptbahnhofs im SOS, sitzt ihr euch da gegenüber? Ist da ein Tisch dazwischen? Sitzt ihr auf dem Sofa? Das Setting ist ja auch wichtig, oder?
Ja, Ich persönlich bin nicht so ein heimelig Typ, aber wir sind ja im Beratungshaus 7 verschiedene Kollegen und jeder handelt das oder handhabt das für sich auch ein bisschen anders, ne? Mit diesem atmosphärischen, ne? Wenn man zu mir ins Büro kommt, ist es schon nett, aber da steht jetzt kein Sofa. Wir sitzen uns gegenüber, ja, an einem kleinen Beratungstisch. Daneben steht mein Schreibtisch. Wir müssen natürlich schon auch immer mal an den Computer Dinge nachrecherchieren. Ne? Und ja, Corona-bedingt tragen wir natürlich jetzt jeder dann auch eine Maske während des gesamten Beratungsprozesses. Ich finde, das hat sich jetzt ganz gut eingespielt. Und am Anfang dachte man schon, das lähmt auch so ein bisschen, wenn man sich nicht so richtig wahrnehmen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch, dass das schon auch so akzeptiert ist und dass es ganz gut funktioniert. Und was natürlich schon auch, ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe kein Sofa bei mir im Büro und das ist nicht ganz so heimelig, aber es ist natürlich schon ein meilenweiter Unterschied zu einem behördlichen Zimmer oder zu einer Behörde, ne? Also das ist auch ein großer Vorteil, den wir haben, denke ich, dass wir eben nicht so diesen Amtscharakter ausstrahlen. Wir haben ja nun seit einigen Jahren in Berlin mit der Jugendberufsagentur wirklich auch eine Institution, die sagt, hier, wir sind der Ansprechpartner für alle Jugendlichen, die irgendwo stranden und weiterkommen wollen, weil wir in der Jugendberufsagentur den U25, also den unter 25 Bereich des Jobcenters haben. Wir haben die Jugendberufshilfe vom Jugendamt da mit drin. Wir haben die Arbeitsagentur mit drin. Also wir haben irgendwie das ganze Potpourri, alles unter einem Dach. Jugendliche kommt zu uns und dann wird euch geholfen. Aber es ist eine Behörde. Und dorthin zu gehen und ja, sich dort Unterstützung zu holen, das ist für viele Jugendliche einfach eine ganz große Hürde. Da ist unten im Eingangsbereich ein Wachschutz, da sind diese Zimmer, die alle eine Verbindungstür haben zum Nebenzimmer aus Sicherheitsgründen. Da steht ein Schreibtisch, da sitzt jemand dahinter, der Klient sitzt vor dem Schreibtisch. Also das ist, und diese Atmosphäre haben wir natürlich nicht, ne? Und wir haben auch einen ganz freien Zugang. Man klingelt bei uns an der Tür, sagt Hallo und kommt rein. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Jugendlichen wirklich wahnsinnig entgegenkommt. Also ich möchte jetzt definitiv nicht gegen die Jugendberufsagentur wettern. Das ist ganz toll, dass es die jetzt gibt und dass da wirklich diese verschiedenen Rechtskreise unter einem Dach jetzt zusammensitzen. Aber in meiner Praxis habe ich es ganz oft, dass die Jugendlichen zu uns kommen oder die jungen Menschen zu uns kommen und wir dann irgendwann feststellen, okay, wir brauchen die Jugendberufsagentur, um bestimmte Projekte, bestimmte Maßnahmen einzuleiten, weil natürlich dort sitzen die Leute, die das finanzieren. Und wir gehen aber gemeinsam dahin, weil der Jugendliche sich eben nicht traut, dort alleine hinzugehen und nicht alleine schafft, diese Hürde in eine Amtsstube zu einem fremden Sachbearbeiter zu gehen. Ja.
Was können denn Behörden von dir lernen?
Ein Sofa aufstellen, ne? Nein.
Oder ein Schlafsofa.
Ja.
Oder vielleicht eine ganze Couchgarnitur.
Ja, das wäre natürlich schon was eine Behörde schon von uns lernen kann, dass man einfach wirklich den Zugang so leichter macht.
Regt dich das manchmal auf, wie Behörden so drauf sind?
Naja, das hat ja schon auch so seine Daseinsberechtigung. Wenn die Behörden so drauf wären wie wir, dann bräuchte es uns ja nicht mehr.
Das klingt aber so, dass eine Jugendliche oder ein Jugendlicher ja eigentlich auch, wenn noch dazu kommt, dass vielleicht gar nicht die Sprache geläufig ist, um da durchzukommen bei den Behörden, dass die ja eigentlich völlig hilflos dann da sind, oder?
Teilweise sind sie das schon, ne? Also teilweise ist es schon auch so, dass wirklich die Jugendlichen das einfordern oder sich das wünschen, dass sie jemand begleitet, ne? Weil sie, das muss dann, in der Praxis muss es nicht mal so sein, dass sie dann bei der Behörde sitzen oder stehen und es und sie werden nicht gehört oder sie werden nicht angenommen. Aber es ist einfach die große Angst da. Also da sind Erfahrungen gemacht worden und das muss ja nicht heißen, dass diese Erfahrung sich dann wiederholt oder dass es mit jedem Sachbearbeiter, mit jedem Mitarbeiter dann in der Behörde wieder passiert. Aber die Angst ist da und allein deswegen fällt es vielen schwer, diesen Schritt alleine zu
gehen. Ja, aber die Leute, die in den Behörden hinter diesen Schreibtischen sitzen, die müssen ja auch wissen, dass da vielleicht mal ein Umschwung passieren muss, wenn so viele Jugendliche Angst haben. Würdest du sagen, dieses Bewusstsein ist jetzt mal so im Flurfunk bei den Behörden angekommen und macht man sich darüber Gedanken oder warten die alle auf ihre Rente und sagen, das soll die nächste Generation besser machen?
Tja, ich glaube, der wahrscheinlich kann bei diesen Behörden der einzelne Mitarbeiter da nicht so viel bewirken. Da ist ja auch nur so ein kleines Rädchen im gesamten großen System. Ich glaube, es wäre wichtig, wirklich nochmal zu überdenken, was bedeutet Niedrigschwelligkeit. Ne? Wie kann ich einfach diesen Weg für die Jugendlichen und jungen Menschen möglichst ja hürdenbarrierefrei ebnen? Ne? Und das ist, was wir natürlich mit den Jugendberatungshäusern hier in Berlin-Mitte schon seit vielen, vielen Jahren, also nicht nur diese 5 Jahre, die ich jetzt dabei bin, sondern schon, ich glaube irgendwie 15 Jahre oder so gibt es die Jugendberatungshäuser schon. Ich kann sein, dass ich jetzt was Falsches sage, sorry. Dass wir da hier wirklich einen tollen Weg irgendwie auch gemeinsam mit dem Jugendamt gefunden haben, diese Jugendberatungshäuser hier, dass die wirklich auch eine Berechtigung haben und
gibt es auch mal unkonventionelle Lösungen?
Da gibt es auch unkonventionelle Lösungen. Das ist das Tolle am Jugendberatungshaus, dass wir da drin auch noch Kollegen vom Jobcenter haben, vom Fallmanagement für unter 25-Jährige. Und natürlich da wirklich Tür an Tür sitzen und einfach kurze Wege haben und da ganz schnell einfach, gerade eben mit dem Jobcenter, was ja oftmals schwierig ist, in Austausch kommen können. Ja, also das ist wirklich ein großer Vorteil, diese schnellen, unkonventionellen Wege manchmal, Schritte manchmal. Ja.
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Was mich vorher sehr hellhörig hat werden lassen, ist deine Schilderung, wie manche Jugendliche ja im Grunde um ihre Kindheit und um ihre Jugend gebracht werden mit 12 Jahren. Das hast du an diesem Beispiel des polnischen Mädchens erklärt. Und da hast du gesagt, es wäre bei manchen so. Ne? Was heißt denn manche? Mit den jungen Menschen, mit denen du zu tun hast, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, wie viel Prozent wird davon ja eigentlich die Kindheit gestohlen?
Puh, gute Frage. Also ich würde beinahe so schätzen, etwas über die Hälfte wäre meine Schätzung, die einfach wirklich gar schon ganz viele Aufgaben übernehmen, auch müssen, die nicht ihrer Rolle als Kinder entsprechen. Ne?
Ja. Das ist traurig vielleicht, aber die Frage ist ja auch, was macht es mit denen, wenn sie älter werden? Macht es sie stärker oder ist vorprogrammiert, dass sie nicht im Leben erfolgreich sein können? Was glaubst du?
Ich glaube schon, dass es sie stärker macht, definitiv macht es sie stärker, weil sie ja auch erfahren, dass sie ganz viel von, ja, sage ich mal, Verantwortung übernehmen können, dass sie in der Lage sind, Dinge zu managen, zu organisieren. Aber sie erfahren auch, dass sie immer wieder an ihre Grenzen kommen, weil sie eben nun mal noch nicht der Erwachsene sind und selbst ganz oft im Regen, in Anführungsstrichen, stehen und nicht weiterkommen. Und was natürlich aus meiner Sicht ein großes Problem ist, dass sie selbst mit ihren Bedürfnissen und in ihrer Entwicklung auf der Strecke bleiben. Gerade, ich glaube, ich hatte eingangs erzählt von dem jungen, habe ich erzählt von dem jungen Mädchen aus Afghanistan?
Nee, erzähl mal.
Ach, habe ich gar nicht erzählt. Nee. Genau. Das ist eine mittlerweile junge Frau, die ich in diesem Jahr kennengelernt habe, die zu uns kam. Vordergründig erstmal mit dem Wunsch nach einem Ausbildungsplatz. Das ist ganz oft so. Junge Menschen kommen zu uns und haben so eine vage Vorstellung, so eine Idee, oh, was will ich machen, was will ich erreichen? Und dann gehen wir erstmal, dann steigen wir erstmal ein und gucken, was steckt denn dahinter. Ne? Und das war eine junge Frau aus Afghanistan stammend, die mir dann erzählte, sie ist mit 15 Jahren ganz alleine nach Deutschland gekommen aus Afghanistan, einfach um da dieser Unterdrückung, der sie als Frau oder als junges Mädchen dort ausgeliefert ist, zu entfliehen. Die hatten ziemlich, sage ich mal, westlichen Lebensstil dort versucht zu leben in Afghanistan. Die ist eine begeisterte Sängerin und hat auch so tatsächlich so kleine Auftritte dann gehabt und hatte da wirklich auch, hatte Angst, dass sie da wirklich mit schlimmen Konsequenzen irgendwann rechnen muss in Afghanistan, wenn sie eben weiter versucht, sich da selbst zu verwirklichen, und ist eben dann ganz allein mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, ist dann hier ins Jugendhilfesystem gekommen, anderthalb oder zwei Jahre später ist dann der Rest ihrer Familie nachgekommen. Und dadurch, dass sie natürlich diese zwei Jahre Vorsprung, sage ich mal, hatte, ja, hatte sie natürlich ein ganz anderes Sprachniveau als ihre Eltern und ihre Geschwister, konnte sich kulturell oder gesellschaftlich hier schon gut orientieren und musste das dann natürlich eben auch nutzen, um die Familie hier in die Gesellschaft, in der Gesellschaft zu unterstützen. Ne? Dann sie ist immer diejenige, die zu Terminen beim Jobcenter geht, die mit die Anträge ausfüllen muss. Dann hat sie zwei jüngere Brüder, die beide auf der Grundschule sind. Und natürlich ist sie die Gesprächspartnerin oder die Ansprechpartnerin der für die Lehrkräfte in der Schule der Brüder. Und
wie ist die da hingekommen? Hast du sie gecoacht oder hat die so viel Kraft gehabt, dass sie selber
die hat tatsächlich wirklich hat? Sehr, sehr viel Kraft mitgebracht, muss man echt sagen. Sehr, sehr beeindruckend. Aber es sind so ganz viele Dinge, wo sie dann natürlich immer wieder zu mir auch kommt und oder gekommen ist und sagt, hier komme ich nicht weiter und wir kriegen gerade kein Geld wieder vom Jobcenter. Was ist denn da passiert? Ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt hier 5 Briefe bekommen und in jedem steht was anderes. Und Frau Schwarz, ich kann aber auch nicht alleine gehen. Ich habe Angst, dass ich dann nur unten abgefertigt werde, was tatsächlich manchmal vorkommt, dass wird das Anliegen beim Jobcenter im Eingangsbereich so angenommen und gesagt, okay, wir prüfen das und melden uns.
Hat die auch mal gesagt, dass sie irgendwie unverschämt behandelt wurde, oder ging das bei ihr ganz gut immer?
Unverschämt, nee, glaube ich nicht, und kann ich mich nicht erinnern, aber so nicht ernst genommen, glaube ich. So dieses Gefühl hatte sie schon öfter, dass sie nicht ernst genommen wurde, weil sie natürlich, sage ich mal, von der Sprache her und von dem Habitus nicht dem entspricht, was vielleicht der Beamte, der vor ihr sitzt, so sich wünschen würde. Ne?
Und die ist zu selbstbewusst oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, in dem Moment ist sie dann gar nicht mal so selbstbewusst. Ja, sie ist selbstbewusst, aber sie kann natürlich diese Sachverhalte dann gar nicht richtig ausdrücken oder richtig kommunizieren. Das ist manchmal, ist es ja wirklich auch eine Frage von Sprache, ne? Und das ist auch was mich immer wieder auch stört, dass die jungen Menschen nicht in der Lage sind, sich selbst durch diese Bürokratie durchzunavigieren. Dass es ganz oft jemand braucht, der sie da coacht. Also es ist wirklich nicht nur jetzt bei dieser jungen Frau, wo ich, glaube ich, irgendwie 5-6 Mal mit beim Jobcenter in der Leistungsabteilung war, um sie da durchzubringen und dass sie ihre Ansprüche da irgendwie einfordern kann. Oder es ist ganz oft so, dass ich mit Jugendlichen sitze oder mit jungen Menschen sitze und Anträge ausfülle. Und das ist nicht nur das Jobcenter, das ist dann auch Arbeitsagentur, das ist Familienkasse, das ist soziale Wohnhilfe. Also wirklich dieses ganze Potpourri an Ämtern und Behörden, die einfach so ein bürokratisches System haben, was junge Menschen nicht bedienen können oder nur selten wirklich allein bedienen können und wo sie dann immer wieder ja auch dann für sich so ein bisschen in ihrem Selbstbewusstsein zurückgeworfen werden, wenn sie merken, okay, ich verstehe das eigentlich alles gar nicht, was die von mir wollen. Ich muss jetzt wieder zu jemandem hingehen, muss fragen, was machen wir da? Können Sie mir helfen? Können wir das zusammen ausfüllen? Können wir da zusammen hingehen? Und das ist was ich mir wünschen würde, was ich Ich habe keine Patentlösung, wie man das ändern kann. Das ist natürlich irgendwie so sehr historisch gewachsen und unsere ganze Bürokratie.
Historisch gewachsen ist ja auch, dass seit 2015 Geflüchtete zu uns gekommen sind in einem stärkeren Maße als vorher. Historisch gewachsen ist auch, dass wir mit 30%, fast 30, 27 sind es, glaube ich, Prozent Kinderarmut in Berlin vorgezeichnet bekommen eigentlich, dass wir Fachkräftemangel haben, also nicht nur im Land Brandenburg oder in den neuen Bundesländern, auch in den alten Bundesländern ist das so. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Da müssen doch eigentlich Senat in Berlin und auch Behörden mal die Weichen stellen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen für dich, dass da mal so ein Ruck durchgeht oder plätschert das einfach weiter vor sich hin und die Leute stehen dann, wenn sie die Sprache nicht können, hilflos da und rennen von einer Institution, wie man es oft hört, zur nächsten. Also mit anderen Worten, hört das Hürdenlaufen auf? Ist das weniger geworden oder wird das schlimmer?
Also es ruckelt schon ein bisschen, ne, finde ich. Der große Ruck, den großen Ruck, den kann ich nicht so wahrnehmen. Es sind natürlich gerade für Geflüchtete sind wirklich viele Projekte aufgenommen worden. Es gibt ganz viele Träger, die neben den Integrationskursen für auch Deutschkurse für Geflüchtete, Deutsch und Beruf für Geflüchtete und so weiter anbieten. Es gibt ja an den Oberstufenzentren in unserem Stadtgebiet gibt es diese Willkommensklassen, ne, die wirklich dann die geflüchteten jungen Menschen erstmal aufnehmen, wo sie dann ihre Sprachkenntnisse ja erstmal primär ausbilden sollen und nebenbei natürlich auch nochmal in den, sag ich mal, in den Kulturtechniken, Mathematik, Deutsch und so weiter sich weiterbilden oder sich oder auf ein gewisses Level kommen. Das ganz oft denkt man aber auch, es ist noch nicht so ganz gar irgendwie.
Es ist noch nicht so ganz angekommen, vielleicht so ganz, auch.
Ja, es ist noch nicht so ganz ganz ausgereift, das ganze System. Also ich habe gerade mit den Willkommensklassen in dem Oberstufenzentren, das ist natürlich ein System, wo man wirklich eine große Menge an Geflüchteten aufnehmen kann. Also die Oberstufenzentren können wirklich große Mengen an jungen Menschen dann aufnehmen in diese Willkommensklassen. Ich habe es aber wirklich in einigen Fällen oder in vielen Fällen gehabt, dass junge Menschen bei mir saßen, die haben ein Jahr, die haben zwei Jahre lang so eine Willkommensklasse besucht und ich hatte dann tatsächlich am Beratungstisch große Probleme, mich mit denen sprachlich zu verständigen. Ne? Und ich glaube, das kann es dann auch nicht sein, ne? Dass man das Gefühl hat, die sind da nur ein Jahr oder sogar zwei Jahre teilweise sind im System, sind aufgenommen, aber es passiert ganz, ganz wenig nur.
Ich möchte noch mal ein etwas heikles Thema ansprechen. Gibt es auch so etwas wie strukturellen Rassismus in Berliner Behörden oder würdest du das weit von den Behörden weisen?
Mir ist es tatsächlich noch nicht untergekommen. Also in den Situationen, wo ich Jugendliche begleitet habe, habe ich es nicht wahrnehmen können.
Klingt alles so für mich, als wäre der Wille da bei den einzelnen Menschen, ja, die mit Jugendlichen zu tun haben, in den unterschiedlichen Behörden und Anlaufstellen. Aber es fehlt eigentlich an einer strukturellen Vernetzung. Kann das sein?
Ja, kurze das ist
Wege. Du hast vorhin von kurzen Wegen gesprochen. Das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Was meinst du damit?
Oder auch das Thema Vernetzung, was du sagst. Ne? Mhm. Das finde ich schon auch wichtig. Ne? Gerade so der Vernetzung der verschiedenen Behörden, ne, und der verschiedenen Rechtskreise. Das ist, glaube ich, was man jetzt versucht, immer noch versucht voranzutreiben mit dem Konstrukt Jugendberufsagentur. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass ein so großes Konstrukt, eine so große Behörde auch eine gewisse Trägheit hat und dass man tatsächlich jetzt nach einigen Jahren Jugendberufsagentur immer noch nicht sagen kann, dass diese Vernetzung wirklich so funktioniert, dass sie in, sagen wir mal, 90% der Fälle funktioniert. Wir wollen jetzt ja auch, wir erwarten jetzt natürlich nicht, dass 100% funktioniert, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr auch zusammenwachsen.
Was könnte das sein? Sind das vielleicht auch digitale Plattformen? Ich denke auch nur gerade laut darüber nach. Wie kann es verhindert werden, dass Leute immer wieder ihr Wissen aktualisieren müssen über einzelne Jugendliche und wieder von vorne anfangen? Gibt es sowas wie Pools oder so?
Ja, da sind wir ja als Jugendberatungshaus eigentlich, da sind wir ein wichtiges, sage ich mal, Glied, weil wir ja so diese Vermittlerfunktion haben. Und das hat, denke ich, auch die Jugendberufsagentur gut erkannt. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass wir hier in Mitte täglich eine Präsenz von Jugendberatern haben in der Jugendberufsagentur. Und das ist, denke ich, auch ein sehr gutes System, ne? Dass man da eine Person, also wirklich, ist ja nicht nur eine, ist nicht nur ein Jugendberater aus unserem Jugendberatungshaus. Es gibt ja auch noch einen anderen Träger hier in Berlin-Mitte, der Jugendberatungshäuser unterhält. Und auch von denen sind Mitarbeiter in der Jugendberufsagentur täglich. Und das ist schon ein wichtiges Instrument, so jemand oder solche Leute dort zu haben, die wirklich auch vermitteln können zwischen den einzelnen Bereichen oder den einzelnen Rechtskreisen, die dort agieren. Also da sind wir auf einem Weg, würde ich sagen. Und auf diesem Weg spielen wir als Jugendberatungshaus auch eine wichtige Rolle.
Also ihr spielt eine wichtige Rolle. Könntest du dir auch vorstellen, oder machst du das vielleicht sogar schon, dass du auch beratend tätig bist? Also ich sage jetzt mal, auf der Verwaltungsebene in Berlin wird euer Rat auch mal sozusagen, ihr seid ja an der Basis mit der Jugendarbeit, wird das mal eingeholt? Wirst du da eingeladen? Oder könntest du dir vorstellen, in Zukunft da auch noch mehr dein Wissen, was du über die Jahre angesammelt hast, noch stärker einzubringen?
Ich persönlich tue das tatsächlich nicht, aber also Kollegen aus dem Jugendberatungshaus sind da schon in verschiedene Gremien involviert, und eben auch gerade in der Jugendberufsagentur ist auch der Gedanke, dass die Jugendberater auch ansprechbar eben sind für die Kollegen aus den anderen, aus den Behörden, also aus der Arbeitsagentur, aus dem Jugendamt und vom Jobcenter. Also das ist schon auch wirklich der Gedanke, ne, dass da die Jugendberater auch mit ihrem Fachwissen und mit ihrer Expertise da genutzt werden.
Ich würde jetzt gerne auch nochmal auf deine alltägliche Praxis zurückkommen. Mhm. Wir haben eben über Jugendliche im Kontext von Geflüchteten geredet. Was ist denn jetzt so? Wir haben die Corona-Zeit. Was bedeutet das denn für deine Arbeit?
Ja, da habe ich heute große Bauchschmerzen bekommen, als ich die E-Mail unserer Einrichtungsleitung gelesen habe, genau, dass wir unsere persönlichen Kontakte wirklich nur noch auf das Pflichtmaß beschränken sollen. Das ist für die Arbeit in der Jugendberatung wirklich sehr, sehr schwer, gerade so für die Arbeit mit neuen Klienten.
Also ja, für die Arbeit mit neuen Klienten, aber auch ja für diejenigen, die auf der Straße leben, zum Beispiel in Berlin. Was passiert denn da jetzt eigentlich?
Ich denke, die sind noch mehr alleine, ja. Und gut, wir sind jetzt ja nicht die Ansprechpartner, also die Ansprechpartner erster Wahl für Obdachlosigkeit. Das ist schon, sage ich mal, gibt es schon, kommt schon auch vor, dass Jugendliche oder junge Menschen zu uns kommen, die keine Unterkunft haben, kein Wohnraum haben. Doch meistens, bei uns ist es halt meistens so, dass Jugendliche ohne Wohnraum kommen. Also irgendeine Unterkunft haben dann doch die meisten, die zu uns kommen, muss man jetzt mal sagen.
Wo wohnen die dann, wenn die irgendeine Unterkunft haben?
Die wohnen teilweise in Unterkünften für Obdachlose. Ja, das kommt schon auch öfter vor, ne? Die kommen bei irgendwelchen Freunden, Bekannten unter, wechseln dann auch wirklich mal von einer Couch zur anderen Couch. Ich hatte einen jungen Auszubildenden gerade jetzt Mitte des Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres, wo der erste Corona-Lockdown dann kam, der da wohnungslos war, und der hat wirklich auch wochenlang bei seinem Arbeitgeber in der Lagerhalle geschlafen. Und wir haben dann trotz Lockdown, haben wir dann geguckt, waren wir auf Wohnungssuche und da war der Lockdown tatsächlich sogar was Positives, weil man hatte den Eindruck, dass eben nicht so viele andere Menschen auf Wohnungssuche sind. Und er hat eine Wohnung gefunden. Das war wirklich dann überglücklich und
was waren dann die hatten
wir
aber
dann ja. hatten wir natürlich das Problem, wie nehmen wir jetzt zu den entsprechenden Finanziers, also zu den Ämtern und Behörden Kontakt auf. Das war ja Anfang des Jahres auch alles noch gar nicht so ganz ausgegoren und war dann auch alles noch mal ein bisschen schwierig. Er war dann so glücklich, dass er diese Wohnung hatte und hat dann den Mietvertrag irgendwie einen Tag vorher bevor er sich bei der Arbeitsagentur gemeldet hatte und beim Jobcenter unterschrieben. Und dann gab es dann wirklich dann noch mal richtig Ärger und die Behörden waren der Meinung, dass er dürfe jetzt die Wohnung nicht beziehen, was natürlich absurd war, ne? Und das ist natürlich in einer Situation, wo man nicht persönlich hingehen kann, ist es schwierig, ne? Also manchmal ist es einfach wichtig, da persönlich hingehen zu können und was vorlegen zu können und eben das nicht in den Briefkasten zu werfen zu müssen und zu warten, okay, kommt jetzt bald eine Rückmeldung, weil gerade bei so einer Wohnungssituation, ne, da ist es natürlich total entscheidend, dass man einfach ganz schnell zusagt, ne? Ja. Sonst war es das wieder. Genau, wie kam ich denn jetzt da drauf?
Die Frage war, wie viele junge Menschen auf der Straße leben und was das
und
für dich bedeutet und für deine Arbeit auch.
Ja, und dann habe ich so einen kleinen Rundumschlag gemacht, genau, wer denn zu uns kommt aus solchen Situationen. Und das, was für die jungen Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, bedeutet, das kann ich mir, glaube ich, ähnlich wie du auch nur vorstellen. Ne? Mhm. Also das, weil wir genau diese wirklich ganz prekären Jugendlichen auf diesen ganz, ganz prekären Situationen, die wirklich keine Unterkunft haben und auf der Straße sind, die kommen sehr selten zu uns, weil da einfach so viele andere Dinge einfach erstmal wichtig sind. Ne? Die haben da gar keinen Kopf dazu, irgendwie Jugendberatungshaus und berufliche Bildung irgendwie anzusteuern. Das ist ja schon unsere große Überschrift. Also wer zu uns erstmal kommt, der hat schon irgendein berufliches oder irgendein Bildungsthema im Kopf. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch auf das Ganze gucken, auf das große Ganze. Und dann kommen natürlich solche Dinge raus. Okay, ich schlafe hier in der Lagerhalle bei meinem Betrieb.
Also diese Jugendlichen, die zu dir kommen, die wollen auch eine Karriere, wenn ich das richtig sehe, in irgendeiner Form. Die wollen weiterkommen und die haben sich das selber überlegt.
Genau.
Also das heißt, die müssen schon sowas wie eine innere Motivation haben, oder?
Die haben in den meisten Fällen eine innere Motivation, die ist vorhanden, ja. Wir haben natürlich schon auch Situationen, dass junge Menschen zu uns geschickt werden, ne? Dass in der Jugendberufsagentur der Berater vom Jugendamt sagt, okay, geh doch mal ins Jugendberatungshaus und die sollen dir mal weiterhelfen, weil wir sehen jetzt gerade, wir haben jetzt gerade keine Idee, was du machen kannst, ne? Oder wir sind nicht zuständig für dich, weil du bist schon zu alt. Ne? Das, wir sind prinzipiell beraten wir ja im Jugendberatungshaus junge Menschen von 14 bis 27, wie es auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht. Also wir sind da wirklich offen, wie bei uns zu uns können wirklich junge Menschen bis 27 kommen, aber das ist eben das eben nicht so wird teilweise anders gelebt, auch in den Jugendämtern und in den Behörden. Ne? Und deswegen kommen zu uns auch ganz oft so junge Menschen, die dann über 18 sind oder teilweise auch über 21 und die so von so konventionellen Angeboten des Jugendamts nicht mehr so profitieren. Genau. Aber die dann bei uns einen Ansprechpartner finden. Ja, und in dem Kontext kommt es natürlich dann schon manchmal vor, dass man doch so eine gewisse Zwangssituation hat. Ne? Der ist geschickt worden.
Gibt es da auch Beratungsverweigerung, dass da mal so eine Trotzhaltung ist, nach dem Motto, ich bin ja einfach geschickt worden, das ziehen wir jetzt durch. Und eigentlich ist da gar nicht so eine Motivation innen drin, wie es eigentlich sein sollte.
Ich würde sagen, das kommt sehr, sehr selten vor, interessanterweise. Ich glaube, wir schaffen es schon ganz gut, die Jugendlichen so abzuholen und sie anzunehmen in ihren Bedürfnissen. Also, dass wirklich jemand sagte, ach, ich muss jetzt hier sein und wenn der eine Termin erledigt ist, dann war es das für mich. Und ich sitze halt einfach jetzt hier den Termin ab. Das das habe ich, also ich glaube ich, noch nicht erlebt.
Ja, Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Ich will den Kreis noch nicht ganz schließen, aber die Jugendberufshilfe, wenn ich die jetzt mal so als Familienersatz sehe und mir dann vorstelle, wie nachhaltig ist denn so eine Beratung auch? Ist die punktuell, dass die am Anfang ist und dann gehen die auf die Spur und kommen in einen Beruf oder machen ihr Abitur nach oder was gerade bei denen ansteht, wenn die dann sozusagen den ersten Schritt absolviert haben, erfolgreich, bleibt ihr dann da dran? Habt ihr auch zu manchen noch längere Jahre Kontakt oder ist das so, dass ihr dann irgendwann so einen Cut machen müsst?
Da sind wir in der wirklich, wirklich komfortablen Situation, dass wir in der Jugendberatung oder im Jugendberatungshaus keinen Cut machen müssen. Definitiv nicht. Wir sind vollkommen frei, wie lange wir einen jungen Menschen begleiten. Es kommt auch vor, dass sich ein junger Mensch nach 2 Jahren wieder meldet, also den hat man auf den Weg gebracht. Aber 2 Jahre später hat sich dann doch noch wieder ein erneuter Stein in den Weg geschoben und der junge Mensch erinnert sich, ach, da war ja das Jugendberatungshaus, da gehe ich nochmal hin. Also das ist wirklich auch ein großer Vorteil. Wir müssen zu keinem jungen Menschen sagen, okay, bis hierher, ganz toll, dass du das erreicht hast und viel Glück auf deinem weiteren Weg, sondern wir können uns immer mit den Worten verabschieden, komm gerne wieder, wenn du irgendein Anliegen hast oder irgendwas nicht funktioniert in deinem Leben. Was wir haben, ist natürlich diese Altersgrenze mit 27. Aber selbst da ist es manchmal so, dass wir da auch ein Auge mal zudrücken. Ne? Jetzt natürlich nicht generell, dass wir hier die jungen Mütter mit 35 als Hauptklientel haben wollen, aber die ja auch Bedürfnisse haben, Wiedereinstieg, Beruf und so weiter. Aber wir können wirklich immer sagen, also wir führen eigentlich nicht so ein klassisches Abschlussgespräch. Nein, wir gehen ganz ganz offen auseinander und immer wirklich mit dem Hinweis, komm gerne wieder, melden Sie sich gern wieder. Wir sind hier irgendwie immer ansprechbar. Und das kommt auch häufig vor. Also auch habe ich jetzt in diesen 5 Jahren wirklich öfter, auch des Öfteren schon erlebt. Gerade ich habe eine junge Frau im Kopf, mit der habe ich zusammen den Weg beschritten in die einjährige Berufsfachschule. Die wollte ihr Fachabitur nachholen. Sie hatte einen mittleren Schulabschluss, hat dann diverse berufliche Fördermaßnahmen gemacht und ist dann an einem gewissen Punkt zu dem Schluss gekommen, okay, ich traue mir das zu, Fachhochschulreife, das wäre wichtig für meine Entwicklung, ich möchte das eigentlich schaffen, da stehen mir einfach viel mehr Wege offen. Und sie hat es dann auch geschafft mit dem Fachabitur und ist dann in ein Studium übergegangen, an einer Verwaltungsfachhochschule
hier in Berlin. Da kann sie ja persönliches Wissen dann schon mit einbringen, ja, durch die ganzen Verwaltungsgänge, die sie durchlebt hat.
Ja, aber deswegen kam sie dann noch zwei Jahre später wieder, weil sie wirklich sagte, boah, das ist wirklich so ein Wahnsinn mit diesen ganzen Rechtsvorschriften und ich habe das Gefühl, ich brauche so viel Nachhilfe, ich brauche ganz viel Zeit, um nachzuarbeiten und ich hab keine Zeit eigentlich nebenbei zu jobben und jetzt bin ich 25, jetzt kriege ich zwar den BAföG-Höchstsatz von 800 und ein bisschen Euro, aber ich habe doch die eigene Wohnung, weil Sie wissen doch damals, wie schlimm das war mit meiner Familie. Und jetzt habe ich die 800 und ein bisschen Euro Höchstsatz vom BAföG. Ich habe 450 Euro, die ich für die Miete, für die Warmmiete, für die Wohnung bezahlen muss. Jetzt muss ich mich auch noch, weil ich 25 bin, muss ich mich studentisch krankenversichern für 110 Euro oder so. Strom muss ich natürlich auch noch zahlen. Ich brauche auch irgendwie Internet zu Hause, weil ich bin Studentin. Da muss ich irgendwie Rückgriff haben auf Internet und auf Medien. Und irgendwie bleibt mir dann im Monat jetzt, weil ich bin 25, kriege kein Kindergeld mehr, bleibt mir jetzt im Monat nicht mehr 200 Euro übrig. und eigentlich muss ich jobben gehen, aber ich brauche diese Zeit eigentlich, die ich zum Jobben aufwende, brauche ich, um irgendwie zu lernen, sonst schaffe ich mein Studium nicht. Und dann, das sind auch so Punkte, wo ich dann wirklich mich frage, was läuft denn hier jetzt gerade schief? Diese junge Frau, die hat einen Weg gemacht, das war ein langer Weg, okay, sie ist jetzt 25, das ist natürlich schon ein relativ reifes Alter wahrscheinlich, weil sie einfach einen langen Weg hatte, sie hat ihren mittleren Schulabschluss gemacht, hat dann wirklich eine Zeit lang rumprobiert, wusste nicht so genau, hat dann aber Fachabitur nachgeholt und ist in dieses Studium gekommen und jetzt ist sie finanziell irgendwie echt an ihren Grenzen. Wäre sie im Hartz-IV-Bezug mit ihrer Mutter geblieben, hätte sie jetzt eine eigene Wohnung finanziert bekommen und hätte die 432 Euro Regelsatz jeden Monat und wäre auch noch über das Jobcenter krankenversichert. Also das sind auch so dann Punkte, wo man überlegt, was läuft denn hier verkehrt? Warum wird es so einem jungen Menschen, das ist ja jetzt kein Einzelfall, warum wird es so schwer gemacht, aus jemanden, der wirklich aus schwierigen Verhältnissen kommt, der aus einer Familie kommt, wo Bildung nicht so eine große Rolle gespielt hat, der nicht so viel und nicht viel Unterstützung zu Hause erfahren hat und deswegen einfach ein paar Jahre mehr brauchte, um sich irgendwie zu finden und zu orientieren. Weswegen wird es dem jetzt so schwer gemacht, ja, da rauszukommen?
Aber das ist doch mal ein Punkt, wo die Politik einen Hebel ansetzen könnte, oder?
Ja, definitiv. Also ich denke, das ist immer noch wirklich ein großes, großes Problem, dass es jungen Menschen aus bildungsferneren, ärmeren Familiensituationen ganz, ganz schwer gemacht wird, diesen Weg zu finden, aus ihrer, ich nenne es mal Schicht, herauszukommen. Ne?
Vielleicht ist ja Frau Giffey eine Person, die sich da engagieren könnte und mal uns alle in ein anderes Fahrwasser bringen könnte. Hast du da Hoffnung, dass sich die Politik da mal verändert? Also jetzt nicht nur dann, wenn Wahlen sind, sondern weil sie erkennen muss, wir müssen mal hier was ändern in Berlin. In Richtung Fachkräftemangel ist die eine Seite, aber auch in Richtung gesellschaftlicher Verantwortung insgesamt. Es kann ja nicht sein, dass man ein Drittel der jungen Bevölkerung nicht mit Belohnung entgegenkommt, wenn sie fleißig gewesen sind in ihrer Bildungsbiografie, sondern dass man dann auch sagt, das ist schön, dass du das gemacht hast, aber jetzt zeige ich dir mal eine richtig große Hürde. Mhm. Es ist eigentlich absurd und es ist, wenn ich dich reden höre, das macht eigentlich sehr, sehr traurig. Ne? Wir grinsen uns jetzt ein bisschen an, weil wir uns darüber hinweg helfen wollen mit dieser schrecklichen Situation, aber es ist eigentlich ein Riesenskandal, dass solche Bildungs- und Berufsbiografien einfach nicht gefördert werden. Das ist ja, wenn ich es jetzt nochmal betonen darf, nicht eine kleine gesellschaftliche Schicht, sondern ich sag's nochmal, es ist ein Drittel. Und ich würde gerne nochmal so Richtung Schluss auch dich fragen, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Konsequenz für die Gesellschaft, wenn Jugendlichen in einer Armutsfalle rutschen? Muss es einen weiter so geben? Muss es mehr Verständnis für die Behörden geben nach dem Motto, die tun ja auch alles Mögliche? Ich bin ein bisschen ratlos, wenn ich dich höre, sage ich dir ganz ehrlich. Wir reden ja alle mehr oder weniger darüber, dass da was passieren muss. Aber was sind denn wirklich deiner Meinung nach realistische politische Hebel, sage ich mal? Oder ich frage es mal anders. Welche drei Merksätze hast du für die Senatspolitik in Berlin, damit es nicht in absehbarer Zeit zu einer Katastrophe kommt?
Drei Merksätze. Also ich glaube, dass, also für mich ist einer der wichtigsten Punkte, dass diese existenziellen Themen, dass die von den jungen Menschen irgendwie weggenommen werden, dass sie einfach wirklich ihre Ressourcen darauf verwenden können, sich selbst zu entwickeln und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sich auf die eigene Entwicklung, auf ihre Biografie und auf ihre Bildung auch zu konzentrieren. Also das fällt mir halt leider ganz oft auf, dass ich mich so viele Stunden mit jungen Menschen hinsetzen muss, um um Bürokratie zu überwinden. Und das ist für mich etwas, was ich wirklich wichtig finde zu überwinden, dass Jugendliche oder junge Menschen in der Lage sind, ja, oder nicht in der Lage, oder dass man es schafft, dass die Existenz, das Existenzielle gesichert ist und man sich wirklich mit jungen Menschen zusammen auf ihre berufliche und auf ihre Bildungsentwicklung konzentrieren kann. Ja, das, wie man es hinbekommen kann, da bin ich mir auch unsicher. Na, natürlich gibt es die Überlegungen mit dem Grundeinkommen und solche Sachen, ne? Aber das würde jetzt zu politisch werden, wenn wir da jetzt einsteigen, ne? Aber so die aktuelle Situation, dass man die also so einen großen Teil seiner Zeit, den man mit Jugendlichen eigentlich am Thema Berufsbiografie, persönliche Entwicklung arbeiten möchte, so einen großen Teil von der Zeit, die man gemeinsam dann zusammensitzt und hat, damit beschäftigt ist, Bürokratie irgendwie zu bearbeiten, das ist einfach unbefriedigend. Also Bürokratie zu bearbeiten, um erstmal die Existenz zu sichern, ne?
Also Strategien zum Bürokratieabbau zu entwickeln wäre eine Empfehlung.
Ja, kann man, denke ich, kann man so sagen, ja.
Siehst du das denn wirklich auch in deiner Arbeit, dass man manches sich einfach sparen könnte? Ich meine, das ist ja eine abstrakte Empfehlung, ne? Mhm. Aber gibt es auch irgendwo Punkte, wo du sagst, das kann man sich echt schenken als Verwaltungsbeiwerk?
Ja, was kann man sich echt schenken? Das ist eine schwierige Frage, weil ich merke gerade, dass man selber da schon so drinsteckt in diesem ganzen bürokratischen Ablauf, ne? Ich finde etwas, vielleicht sogar ein anderes Themenfeld, was man sich schenken könnte, ist vielleicht diese gerade so im Hinblick auf Jugendliche und den Übergang zum Erwachsenwerden, wo man doch sehr starr an bestimmten Altersgrenzen festhängt. Das ist, finde ich, was man sich sehr oft wirklich sparen könnte, weil eben Jugendliche sich nicht nach Altersgrenzen einteilen lassen. Also heißt nicht, bloß weil ich 18 bin, muss ich jetzt aus meinem betreuten, bin ich in der Lage, auch ohne ein betreutes Jugendwohnen auszukommen und kann jetzt innerhalb von wenigen Monaten in eine eigene Wohnung ziehen und bin auch auf mich selbst gestellt, sozusagen überlebensfähig. Das ist.
Ja. Ich habe ganz zum Schluss noch eine Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz in Berlin? Und jetzt mal auch in Verbindung zu dem, was dich eigentlich immer beschäftigt und der gleichzeitig so ist, dass du sagen würdest, das ist ein kinder- und jugendfreundlicher Platz. Es kann auch ein Bezirk sein. Wo ist Berlin da an irgendeiner Stelle schon mal richtig vorbildlich?
Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, mein Lieblingsplatz in Berlin ist das Jugendberatungshaus SOS Mitte, weil wir wirklich im Sinne der Jugendlichen und jungen Menschen da eine gute Arbeit leisten, die sehr, sehr vermittelt zwischen verschiedenen Behörden agiert und wir immer ein offenes Ohr haben für junge Menschen, weil bei uns an der Tür klingeln kann. Und auch wenn man den Eingang nicht sofort findet, weil es hinten am Gebäude ist, aber ich schicke immer wieder gerne ein Video an die Klienten und dann können sie dem Filmchen folgen, wie der Weg sich gestaltet und finden den Klingelknopf. Nein, ja. Also ich, ja, Jugendberatungshaus SOS Mitte.
Ja, vielen Dank, liebe Nicole Schwarz, für dieses Gespräch heute. Du hast uns gute Einblicke gegeben in das Jugendberatungshaus SOS Mitte. Und ich glaube, der wichtigste Impuls, den wir heute auch mitnehmen können, ist Bürokratieabbau, da mal drüber nachzudenken, damit du künftig auch in deinem Team und mit deinem Wirken weiterhin frei arbeiten kannst und eben diesen jungen Menschen, die wir alle so dringend brauchen in Zukunft, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch um den sozialen Frieden in dieser Stadt zu wahren, dass du da deine Arbeit vielleicht, gut machst du ja deine Arbeit sowieso, aber noch unbürokratischer machen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und dass wir uns vielleicht nochmal in einem Jahr oder in anderthalb Jahren an dieser Stelle wieder unterhalten und mal gucken, was macht denn gerade der Bürokratieabbau in der Jugendhilfe in der deutschen Hauptstadt. Vielen Dank, Nicole.
Vielen Dank für die Einladung. Und genau, das ist doch eine schöne Verabredung für Frühjahr 2022, ja, genau.
In diesem Sinne, bis dann.
In diesem Sinne, Nicole. Bis dahin.
Gut. Tschüss.
Tschüss.